Danke für das. Und schönen guten Morgen und ein gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Rutsch, aus dem Jiddischen einen guten Anfang heißt das, ins neue Jahr 2020 gehabt. Das neue Jahr, es ist ja auch schon 5 Tage alt. Ja? Wir haben ein neues Jahrzehnt begonnen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht an der Schwelle eines neuen Jahres. Mir persönlich gehen da immer sehr viele Gedanken durch den Kopf. Und in der Reflexion über das alte Jahr, da hat mich ein Wort immer wieder eingeholt. Und ich habe es dann als mein persönliches Jahreswort 2019 bestimmt. Und das war das Wort Loslassen. Etwas, was mir eigentlich gar nicht leicht fällt, das ist das Loslassen. Gedanken, Menschen, meine Kinder, die älter werden und irgendwann mal aus dem Hause gehen, Umstände, die ich nicht beeinflussen und kontrollieren kann, loslassen. Und noch besser, Gott überlassen. Das ist eine harte Lektion und ich habe da sicherlich noch nicht ausgelernt. Aber am Neujahrstag, nachdem wir nach unserer alten Familientradition das Wiener Neujahrskonzert genossen hatten, machen wir schon seit vielen Jahren, das ist einfach so, jede Familie hat so seine Traditionen. Da habe ich am Nachmittag meinen ersten Eintrag in mein geistiges Tagebuch geschrieben und da kam mir dieser Gedanke, wie wäre es denn, jetzt schon am Anfang des Jahres ein Jahreswort zu bestimmen. Nicht nur in der Reflexion sozusagen am Ende eines Jahres eines zu finden, was prägend war sozusagen, was einen beschäftigt hat in dem vergangenen Jahr, sondern schon im Vorfeld zu Beginn eines Jahres zu bestimmen, so ein Orientierungswort oder eins zu finden, das gewissermaßen einem wie so ein Wegweiser dient. Und ich meine damit nicht so einen Neujahrsvorsatz oder Neujahrsvorsätze. Ja, wir kennen ja das alle am Anfang eines Jahres. Ja, da schreibt man sich ein paar Sachen auf, so 10 Kilogramm abnehmen oder so. Also ich bin nicht so der Typ, der mit dem Abnehmen sowieso nicht, aber ich muss eher sagen zunehmen, aber vielleicht so andere Dinge, was weiß ich, so und so viele Stunden Sport machen, keine Ahnung. Wir kennen das alle. Das hält meistens nur bis so Mitte Februar und dann sind die ja guten Neujahrsvorsätze vergessen. Also das meine ich nicht mit diesem ein Wort, ein Jahr. Ich meine so ein Jahreswort, das könnte meine Wahrnehmung auf einen bestimmten Bereich meines Lebens lenken und gewissermaßen auch ein Klima schaffen für mehr Wachstum. Es könnte mich immer wieder daran erinnern, zu beobachten und zu sehen, wie Gott gerade in diesem Bereich in meinem Leben wirkt. Und kaum hatte ich diese Idee mit diesem Jahreswort, dass mir das so durch den Kopf ging, da leuchtete auch so, schon so von meinem inneren Auge so ganz groß ein Wort auf. Und ich glaube, das war wirklich auch von Gott, von seinem Geist, so habe ich es zumindest für mich verstanden. Und das war das Wort Vertrauen. Ja, das ist mein persönliches Jahreswort 2020. Was bedeutet es wirklich in meinem Leben? Gott ganz zu vertrauen, ihm mehr zu vertrauen. Wie kann mein Vertrauen in Gott in diesem neuen Jahr 2020 wachsen? und wie wird sich das praktisch auswirken? Nun, ich erzähle euch das, weil vielleicht lässt sich ja der eine oder andere von euch auch für so ein Ein-Wort-Projekt begeistern in diesem neuen Jahr. Kannst ja mal dafür beten, Gott da mal fragen, dir vielleicht auch so ein Wort zu schenken und dir zu zeigen, in welchem Bereich deines Lebens er dich in diesem neuen Jahr verändern und wachsen lassen will. Mir ist schon klar, diese Jahresworte oder so ein Jahreswort, das ist ja kein Supertrick irgendwie und auch kein Allheilmittel. Aber für den einen oder den anderen kann es eine wertvolle Hilfe sein, ich sag's mal so, um sich in Position zu bringen, um Raum zu schaffen, damit Gott wirken kann. Wer will, kann das mal ausprobieren. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Nun, letzten Freitag, da bin ich aufgestanden und mein erster Gang nach dem Aufstehen ist mein Gang zum Kaffeeautomaten. Und ich bin also unterwegs zu meinem Kaffeeautomaten und freue mich auf meinen ersten Kaffee. Damit beginne ich einfach den Tag. Bevor ich überhaupt etwas lese, muss ich erstmal meinen Kaffee haben, weil sonst kann ich gar nicht lesen. Ich bin unterwegs zum Kaffeeautomaten und es kommt mir dieser Gedanke ganz so präsent irgendwie: Mann, was für ein Privileg, dass wir eigentlich schon so viele Jahre im Frieden leben, zumindest wir hier in Deutschland. Und dass eigentlich jetzt schon einige Generationen so eine globale Katastrophe wie ein Weltkrieg oder sowas, ja, nicht erlebt haben. Und das hat mich irgendwie so, während mein Kaffee da rauslief aus meinem Kaffeeautomaten, ermutigt. Das hat mich so beschäftigt. Und ja, ich sage euch das auch. Ja, was soll's. Wir kennen uns schon viele Jahre. Also ich gehe da mit meiner Kaffeetasse wieder zurück ins Bett. Und dann lese ich meine Bibel. Ich habe meine Bibel lese und rede mit Gott und dann öffne ich meine Frankfurter Allgemeine App. Das ist sozusagen, ich öffne das Fenster und schaue hinaus in die Welt. Und ich öffne die App und lese: Trumps Kriegserklärung, amerikanisches Militär tötet ranghohen iranischen General. Und ich denke, okay, heute ist der 3. Januar und schon geht's los. Ja? Was das Leben wirklich spannend macht, ist die permanente Ungewissheit, was im nächsten Augenblick passiert, hat einer mal gesagt. Und das Jahr beginnt mit einer Provokation, die zu einer Eskalation, zu einem Krieg am Golf führen kann, denn der oberste Führer des Irans hat nach der Tötung des Generals Soleimani den USA schwere Rache angedroht und auch schon Israel erwähnt. Das Jahr hat also mit großer Ungewissheit begonnen, denn auch nach so einer politischen Sache, nach so einer brisanten Aktion reagieren auch die Märkte. Habt ihr gleich am gleichen Tag, am anderen Tag festgestellt an den Tankstellen. Was wird denn dieses Jahr 2020 bringen? In welche Richtung bewegt sich die Welt? In welche Richtung bewegt sich Europa, unser Land? Wir leben schon in einer sehr spannenden Zeit, in der sehr viel Ungewissheit herrscht. Politische Ungewissheit, wirtschaftliche Ungewissheit. Keiner weiß, wie sich das Leben in den nächsten Monaten, in den nächsten Wochen, am Ende dieses Tages verändern wird. Es bleibt spannend. Wir wissen nicht, was noch in der nächsten Zukunft passiert. Und da fällt mir wieder mein Jahreswort ein. Vertrauen. Kannst du Gott vertrauen in dieser so angespannten und ungewissen Zeit? Und vielleicht sind manche von uns gar nicht so sehr verunsichert durch die politischen Geschehnisse, weil sie so denken, naja, da kann ja sowieso nichts tun, da habe ich keinen Einfluss drauf, was die Politiker und die Großmächte hier veranstalten. Aber sie sind verunsichert durch viele Fragen, die ihr persönliches Leben betreffen. Der eine fragt sich, wie wird das mit meiner Gesundheit? Und der andere, vielleicht, wie werden sich meine Kinder entwickeln? Wird meine Ehe besser werden? Wird sie diese spannungsreiche Zeit aushalten? Wie geht es weiter mit unserer Gemeinde? Werden der Anbau dieses Foyers und die Renovierungsarbeiten wirklich gut vorangehen? Endlose Fragen können uns in dieser ungewissen Zeit beschäftigen. Und letztlich sind wir alle herausgefordert, Gott zu vertrauen, auch wenn unser Glaube manchmal ganz schön schwach ist. Und genau darüber spricht die Jahreslosung 2020 aus Markus 4, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Lass uns diesen Vers in seinem Kontext anschauen. Ich lese aus Markus 9 schon ab Vers 14. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sie heißt hier Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus. Diese drei Jünger hatten gerade auf dem Berg der Verklärung etwas von der Herrlichkeit Gottes erlebt. Sie hatten die Stimme des Vaters gehört, der zu ihnen sagte, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Da hatte Gott ihnen einen kurzen Einblick in die wahre Identität Jesu gewährt. Und jetzt steigen sie von diesem einmaligen Erlebnis auf dem Berg hinunter in das Tal der menschlichen Not, könnte man sagen. Und es ist genauso wie im echten Leben, das kennen wir alle. Man erlebt einen wunderschönen Urlaub, vielleicht über die Feiertage. Viele von euch waren im Urlaub dieser letzten zwei Wochen. Aber morgen, beziehungsweise übermorgen, weil morgen ist nochmal Feiertag, übermorgen beginnt der Alltag wieder. Und wir müssen in die Schule und wir müssen ins Geschäft und wir müssen ins Büro und wir müssen wieder in diese Welt hinaus. Oder man erlebt gerade einen gesegneten, erfüllten Gottesdienst oder eine erbauende Wochenendkonferenz. Und dann kehrt man zurück in den Alltag, in die neue Woche und wird massiv konfrontiert mit Konflikten, mit Streitereien, mit Schwachheiten, mit Sünden. Vers 14 geht weiter. Als sie zu den anderen Jüngern also zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrten, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was für eine Szene. Eine Menschenmenge, die auf Jesus gewartet hat, die ihn hier begeistert begrüßen. Die Leute sind ja Jesus gefolgt, die haben gespürt, dieser Mann hat etwas, dieser Rabbi ist etwas ganz Besonderes. Und sie haben ihn umringt und sie begrüßen ihn. Und darunter sind auch die Schriftgelehrten, die sind Jesus auch gefolgt, aus welchen Motiven auch immer. Und die streiten mit den Jüngern. Und da ist dieser verzweifelte Vater und der ruft aus der Menge seine Not heraus und berichtet von seinem einzigen Sohn, das wissen wir aus den Parallelberichten, aus Lukas 9, der diese schreckliche Leidensgeschichte hatte. Und da ist tatsächlich dieser Junge, der nicht nur stumm, sondern auch von einem dämonischen Geist besessen ist, der ihm unglaubliche Schmerzen zufügte. Und die Jünger, die stehen überfordert da und sind ratlos. Und wir lesen das und wir denken, wie oft sind auch wir überfordert? Wir spüren nicht immer Jesu Gegenwart. Und ohne ihn sind auch wir sehr, sehr schnell überfordert. Ohne Jesus können wir gar nichts tun. Und leider vergessen auch wir viel zu schnell, dass eigentlich ein permanenter, ein geistlicher Kampf in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt stattfindet. Paulus schreibt in Ephesern in Kapitel 6, Vers 12, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Meine Lieben, das Böse existiert. Der Teufel ist real. Und immer wenn das Reich des Satans mit seinen Dämonen auf das Reich Gottes trifft, gibt es Kampf. Und während wir hier so schön sitzen und Gottesdienst feiern und auf das Wort Gottes hören, findet in der unsichtbaren Welt ein geistlicher Kampf statt. Und wenn Dämonen über einen Menschen Besitz ergreifen, das ist übrigens auch heute noch möglich, dann versuchen sie, diese Person zu zerstören. Und dieser Junge, er wurde niedergeworfen, er schäumte, er knirschte mit den Zähnen und wurde steif und taub und stumm. Und der Vater sagt zu Jesus, ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Überforderung, das ist hier das Stichwort in diesem Vers. Während Jesus mit den Dreien auf dem Berg war, hatte dieser Mann schon seinen einzigen Jungen zu den 9 anderen Jüngern gebracht. Diese konnten ihn aber nicht heilen. Warum konnten sie das nicht? Wir wissen aus Markus 6, also ein paar Kapitel davor, dass Jesus tatsächlich seinen Jüngern, den 12, die Kraft und die Vollmacht gegeben hatte, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Hatten sie mittlerweile ihren Dienst nur noch so routinemäßig ausgeübt oder irgendwie alles selbstverständlich ein bisschen genommen? Ah, wir schaffen das. Was war das Problem? Nun, in Vers 19 lesen wir Jesu Ausruf. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Was ist der Grund für diesen Ausruf. Es ist der Unglaube, dem Jesus in der damaligen Generation begegnete, und Jesus leidet an der gesamten damaligen jüdischen Generation, einschließlich seiner Jünger, und zwar wegen des herrschenden Unglaubens oder Kleinglaubens. Hätten die Jünger Glauben gehabt, dann hätten sie dem Vater helfen können. An dieser Stelle wird deutlich, welche zentrale Stelle dem Glauben zukommt, dem tiefen Vertrauen in die Macht Jesu. Und die Jünger, die mussten diese wichtige Lektion lernen: ohne Jesus, ohne seine Hilfe, ohne seine Kraft können wir gar nichts tun. Und ich denke, liebe Geschwister, auch wir müssen das immer wieder lernen. Theoretisch wissen wir das, dass wir ohne Jesus gar nichts tun können. Und dann im praktischen Leben vergessen wir das doch immer wieder und versuchen, selber die Dinge zu lösen. Aber das geht nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagt Jesus hier. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Und dann sagt er: bringt den Jungen zu mir, Vers 20. Und dann brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, da riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Da wird also deutlich, dass dieser Junge nicht nur krank war, der hatte nicht, ja, heute würde man sagen Epilepsie, sondern er war auch wirklich besessen. Der Dämon geriet in der Gegenwart des Herrn in Rage. Er will den Jungen zerstören. Und dann fragt Jesus hier: wie lange geht das schon so mit ihm? Was denkt ihr? Wusste Jesus, wie lange das schon so geht, oder wusste es nicht? Habt ihr alle gesagt, er wusste es oder er wusste es nicht? Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus das eigentlich wusste, weil er der Gottmensch ist. Aber er wollte hier seine Fürsorge zeigen. Und er befragt diesen Vater. Ich finde, er tut das wirklich so wie ein Arzt seinen Patienten. Fürsorge steht hier hervor. Jesus sieht hier den Einzelnen in seiner Not, in seiner Verzweiflung. Und er nimmt sich die Zeit für dieses Gespräch. Er hatte echtes Interesse an der Geschichte dieses Jungen. Und natürlich wollte er auch den Vater an den Punkt führen, wo dieser seine ganze Verzweiflung herausschreit und auch seine Glaubensnot bekennt. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragt Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Junge auch durch diese Attacken wirklich körperlich ziemlich gekennzeichnet war. Vielleicht hat er sogar Brandwunden an seinem Körper. Was können Eltern in so einer Situation tun? Wenn es um unsere Kinder geht, da sind wir doch alle sehr empfindlich. Alles würden wir tun, um ihnen zu helfen, um sie zu beschützen, um sie vor Leid zu bewahren. Und dann finde ich das hier sehr spannend, wie dieser Vater diesen Konditionalsatz hier loslässt. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Hört ihr das heraus? Merkt ihr, wie der Vater sich hier ganz mit den Leiden des Sohnes, seines Sohnes hier identifiziert? Er sagt: hab Erbarmen mit uns. Nicht nur mit ihm, mit uns. Es betrifft immer auch die Eltern, wenn es den Kindern schlecht geht. Hilf uns! Und doch schwingt in diesem Satz auch der Zweifel mit. Wörtlich sagt er hier eigentlich, wenn du etwas kannst. Mit anderen Worten, ich bin mir unsicher, ob du das kannst. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Es muss sich zeigen. Er traut Jesus noch nicht ganz. Dieser Vater, er hatte zwar Glauben, aber es war ein zweifelnder Glaube. Hätte er gar keinen Glauben gehabt, dann hätte er seinen Sohn nicht zu Jesus gebracht. Also über ihn könnte man wirklich paradox sagen, solange du zweifelst, glaubst du noch. Er brachte seinen Sohn zu Jesus, war sich aber doch unsicher, ob dieser ihn wirklich heilen kann. Sein Glaube war schwach. Und ich kann diesen Mann so gut verstehen. Wie oft geht es mir auch so, dass ich der Kraft Jesu mit meinen Worten Grenzen setze? Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, wenn du etwas kannst. Es ist bemerkenswert, wie Jesus dann dem Mann mit ähnlichen Worten antwortet und ebenfalls diese Wenn-Bedingung hier benutzt. Vers 23, wenn es dir möglich ist, sagst du? Für den, der glaubt, ist alles möglich. Mit anderen Worten, habe ich dich richtig verstanden, sagst du? Wenn es mir möglich ist, wenn ich kann, mein lieber Freund, die Begrenzung liegt nicht bei mir, sondern sie liegt bei dir. Meine Kraft, der ist keine Grenzen gesetzt. Meine Kraft ist da. Aber dein Glaube hat Grenzen, nicht meine Kraft. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist eine Aussage, über die schon sehr viel gesprochen und viel geschrieben wurde. Oft wurde sie auch missverstanden und missbraucht und man hat gesagt, ja, ich muss jetzt so krampfhaft glauben und wenn ich glaube, dann wird Gott meine Wünsche erfüllen. Ich will gar nicht dieses Thema vertiefen. Aber ich glaube, Jesus will mit dieser Aussage diesem Vater eben sagen und ihn an den Punkt bringen, seine Glaubensnot zu bekennen. Die Begrenzung liegt nicht bei mir, sondern sie liegt bei dir. Und in diesem Augenblick, da bricht dieser Mann zusammen und er erkennt die Wahrheit in Jesu Wort und gleichzeitig sieht er seinen schwachen Glauben und er schreit ehrlich heraus. Wohlgemerkt, er sagt es nicht nur, er flüstert es nicht, er schreit es heraus, wie eben Glauben und Zweifel in seinem Herzen miteinander ringen. Da rief der Junge, der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, dass du es kannst. Ich glaube, dass du dazu bereit bist. Ich glaube, das ist der Zielpunkt des Evangeliums. Aber bitte hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber gib noch das dazu, was noch fehlt. Hilf meinem Unglauben. Sein Glaube war echt, aber schwach. Und er gab das zu, dass sein Glaube kleiner war, als er sein sollte. Ich habe das einfach Glaubensechtheit genannt. Und er bekannte dem Herrn seinen schwachen Glauben. Ich glaube, aber nun stärke doch den schwachen Glauben, den ich habe. Der Satz aus Sigis Bibelimpuls in der Steps App vor 2 Tagen, der hat mir sehr gut gefallen. Der heißt, wenn wir mit wenig zu Jesus kommen, wird er das dazugeben, was noch fehlt. Wir können ihm dabei vertrauen, dass das, was er gibt, das Richtige ist. Dieser Mann, er hatte einen schwachen Glauben, aber er kam zu Jesus und er war ehrlich und er bekannte seine Zweifel. Meine Lieben, Glauben ist in der Bibel keine heldische Leistung, sondern es ist immer kindliches Vertrauen. Und deshalb reicht ein Senfkorn-Glaube schon aus, um Großes zu bewirken. Und ich bin mir überzeugt, dass gerade dort, wo unser Glaube sich wund reibt an den ungelösten Fragen und Rätseln, an unserer Schwachheit und Begrenztheit, dort entsteht durch die souveräne Gnade Gottes immer wieder neuer Glaube. Unser Wunderglaube wird zum Wunderglaube. Denn es ist immer ein Wunder, dass wir überhaupt glauben können. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk, dass wir mit unseren Zweifeln gehalten werden. Das verdanken wir nicht uns selbst. Unser Glaube gründet sich nicht auf uns selbst. Und es wird wohl so sein, dass wir auf dieser Erde nie ganz ohne Zweifel glauben. Oder ich würde sogar behaupten, das sind die punktuellen Momente, die tollen Stunden auf dem Berg. Da erleben wir das. Aber unten im Tal, da werden wir glauben, trotz unseren Zweifeln. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das kennst du doch aus deinem Leben, oder? Du sagst, ich glaube. Doch dann klingelt das Telefon und du erhältst eine schlechte Nachricht und schon ist dein Glaube vom Zweifel überschattet. Du sagst, ich glaube, und dann teilt dir dein Arzt in der Sprechstunde eine nicht gerade erfreuliche Diagnose mit. Du sagst, ich glaube, und musst doch erleben, wie dein Kind ganz falsche Entscheidungen trifft und dich enttäuscht. Du sagst, ich glaube, und zugleich musst du auch bitten, Herr, hilf meinem Unglauben. Der Theologe R.C. Sproul, er hat dazu Folgendes geschrieben. Hat mir sehr gut gefallen, dieses Zitat. Ich lese es uns mal vor. Unser Glaube ist nicht konstant. Er wächst und schwindet. Es gibt Augenblicke im Leben, in denen dein Glaube, egal wie stark er sein mag, vom Feind angegriffen wird. Manchmal kann es den Anschein haben, als ob dein Glaube gerade noch so am Leben ist und du betest, wie dieser Mann es tat. Jesus, ich glaube, aber mein Glaube ist nicht vollkommen, nicht rein, nicht stark. Ich brauche Hilfe. Hilf mir mit meinem Unglauben. Wenn du mit Zweifeln beschossen wirst und dein Glaube schwach scheint, dann gehe zur Quelle des Glaubens, dem Wort Gottes. Es gibt keine Zeiten in meinem Leben, in denen mein Glaube stärker ist als die, in denen ich mich in Wort und Gebet eintauche. Nah am Wort zu sein, die Verheißungen unseres Herrn zu hören und mein Herz ihm zu öffnen, sind die Dinge, die meinen Unglauben töten und einen kraftvollen Glauben wachsen lassen, der mich in Zeiten der Bedrängnis nicht im Stich lässt. Das ist ein guter Rat von diesem bewährten Bruder und reformierten Theologen, der schon vor 2 Jahren verstorben ist und beim Herrn ist und immer ein großes Lächeln eigentlich in seinem Gesicht hatte. Wenn der Zweifel nagt, bleib nah am Wort und geh ins Gebet. In unserer Geschichte geschieht tatsächlich das Glaubenswunder, Vers 25, als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Die Betonung liegt hier auf ich. Ich befehle dir. Die Jünger konnten den dämonischen Geist nicht austreiben, aber Jesus, er trieb ihn sofort aus. Unser Herr, er sprach mit gewaltiger Autorität und Satan musste fliehen. Jesus ist stärker als alles, was sich gegen uns stellt. Der Teufel und seine Dämonen, sie sind hochintelligente, hinterhältige und gefährliche Wesen, aber Jesus ist stärker. Und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vers 26, da schrie der Geist auf. Er riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. In diesem Schreien und diesem Zerren des Dämonen zeigt sich sein Unwille und sein letztes Aufbäumen sozusagen. Aber er muss auf den Befehl von Jesus diesen Jungen verlassen. Der Junge ist total erschöpft. Ich denke, dass sein Kreislauf eigentlich kollabiert ist nach dieser Erfahrung. Und dann lesen wir im Vers 27, doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Und da stand der Junge auf. Und zum ersten Mal seit langer Zeit stand dieser Knabe nicht unter der Macht eines Dämonen, sondern er war durch die Gnade und Barmherzigkeit Jesu aufgerichtet. Er stand auf, er konnte sprechen, er konnte hören, leben. Und er war im Grunde ein Zeichen des Sieges Jesu über die Macht der Finsternis. Ein messianisches Wunder war geschehen. Jesu Hand greift immer wieder, auch in unsere verzweifelten und trostlosen Situationen hinein, um uns wieder aufzurichten. Dem kannst du vertrauen. Die Geschichte hat noch ein kurzes Nachspiel. Und das gehört auch hier zu diesem Jahreslosungsvers. Vers 28. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm alleine waren, finde ich auch cool, eigentlich ganz diskret, nicht vor der großen Menge stellt er sie bloß, sondern schön, wo sie alleine waren. Und er fragt sie, warum konntet ihr denn diesen Geist nicht austreiben? Andersrum, sie fragen ihn, warum konnten wir denn diesen Geist nicht austreiben? Und Jesus erwidert, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Wir fragen uns, was um alles in der Welt haben die Jünger wohl da gemacht, als der Vater diesen Jungen zu ihnen brachte? Haben sie irgendwie dem Dämonen befohlen irgendwie oder ihn angebrüllt, ihn angeschrien? Was immer sie gemacht haben, offensichtlich haben sie eins nicht getan. Gebetet. Gebetsmangel ist hier in diesem letzten Teil des Abschnittes das Leitwort. Ihr Versagen im Dienst hing mit ihrem Gebetsmangel zusammen. Jesus konnte auch ohne zu beten, zumindest wird uns das hier nicht aufgezeichnet, dass er das getan hat, diesem Dämon befehlen auszufahren. Aber wir Jünger, wir können das nicht. Der Herr befiehlt, der Jünger betet. Das ist der Unterschied zwischen uns und Jesus. Wir können gar nichts tun, ohne die Abhängigkeit zu unserem Herrn, ohne seine Erhörung. Liebe Geschwister, was meint ihr, warum wir oft in unserem Dienst versagen? Oder auch in der Seelsorge? Oder auch als Eltern? Es hat immer etwas mit unserem Gebetsmangel zu tun. Diese Art kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Nicht unsere Leistung und nicht unsere Strategie und auch nicht unsere Techniken und unsere Arbeit und unsere Bemühungen bringen uns weiter, sondern nur das Gebet. Die Jünger hatten das Gebet vernachlässigt und sich somit von der göttlichen Kraft abgekoppelt. Weder ihre Gaben noch ihre Persönlichkeiten konnten das auffangen. Sie hatten es in der Vergangenheit erlebt, dass man Gott vertrauen kann und das Wunder geschehen. Sie hatten das erlebt, aber sie taten es in diesem Augenblick nicht, in der Gegenwart, wo Jesus weg war auf dem Berg und der Vater diesen Jungen zu ihnen brachte. Gebetsmangel ist sehr oft die Ursache für unsere geistliche Schwachheit und deshalb ist das Gebet der Schlüssel, der die Tür zu Gottes Kraft aufschließt. Und wir sind arrogant, wenn wir meinen, ohne Gebet selbst etwas tun und erreichen zu können. Der Teufel und seine Dämonen, glaub mir, sie lachen über unsere Pläne. Sie spotten über unsere Methoden und über unsere Strategien. Sie machen sich lustig über unseren formulierten Auftrag und über unsere Vision. Aber sie zittern, wenn wir beten. Und deshalb möchte ich uns am Anfang dieses neuen Jahres ermutigen, lasst uns das Gebet nicht versäumen. Gerade auch in Verbindung mit dieser Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gerade dann, wenn unser Glaube schwach ist, wenn wir zweifeln, wenn wir angefochten sind, wollen wir doch auf unsere Knie gehen und zu Gott, so wie dieser Vater, schreien, Herr, ich will dir Vertrauen. Ja, Vertrauen, es ist mein Jahreswort. Und ich will dich ehren mit meinem Vertrauen, auch wenn ich nicht viel spüre von deiner Kraft. Doch ich weiß, du bist trotzdem da. Stärke mein Vertrauen. Und wenn die Welt immer verrückter wird, und wir nicht wissen, welche Krisen noch auf uns zukommen, hilf mir, dir in allem zu vertrauen. Lasst uns auch als Gemeinde in diesem Jahr viel beten. Lasst uns ins Gebet gehen. Steht auch dieser Anbau an. Wir möchten zur Förderung des Reiches Gottes und zur Ehre Gottes unser Gebäude hier verschönern und erweitern. Das ist für uns als kleine Gemeinde ein großes Projekt. Und vielleicht geht es uns dabei auch ein bisschen wie dem Vater, dass wir ehrlich sagen müssen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ehrlich, das ist echt, wenn wir zu unserem schwachen Glauben stehen. Aber wir wollen trotzdem dieses ganze Bauvorhaben Gott im Glauben, im Vertrauen anbefehlen. Immer wieder. Wir wollen es im Gebet tragen. Täglich wollen wir dafür beten. Denn es geht hier um Gottes Sache und nicht um unsere Verwirklichung. Und lasst uns nicht aufhören, immer wieder auch zu beten für innere und äußere Erweckung. Lasst uns beten, dass Menschen zu uns kommen und Jesus kennenlernen. Möchtest du in diesem Jahr geistlich wachsen? Möchtest du Jesus mehr kennenlernen? Hast du ein Familienmitglied, das noch nicht errettet ist? Hast du einen Freund oder einen Bekannten oder einen Arbeitskollegen, der Jesus eigentlich dringend braucht und ihn kennenlernen soll? Hast du ein Kind, das wie dieser Vater hier in unserer Geschichte bekennt, dass sie in größter Not ist? Und möchtest du wie die Jünger dem Herrn dienen mit deinen Gaben? Dann bete. Denn ohne Gebet geht gar nichts. Lass uns einfach noch 2 Minuten in der Stille verweilen. Und mit Gott reden in unserem stillen Gebet. Und nochmal hinhören, was er uns durch dieses Wort heute sagen wollte. Und ihm mit unseren Gedanken und Gebeten in der Stille antworten.